Pastor Tellin, das sind ja ziemlich drastische Bilder da in diesem Markus-Text. Was bedeutet das denn zum Beispiel, wenn es da heißt, wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden? Was bedeutet das für alle, die nicht glauben wollen oder können?
Ja, da haben Sie direkt den schwierigsten Satz getroffen. Das ist sozusagen Prophetenreden-Modus. Also die solche Äußerungen finden wir in den Reden Jesu öfter. Da greift das Stilmittel des Alten Testaments auf, um sozusagen die Ernsthaftigkeit der Entscheidung zu betonen. Für uns ist erstmal wichtig, dass der, der glaubt und sich taufen lässt, gerettet wird. Das hört sich ja doch schon mal sehr gut an, ohne den zweiten Satz. Und dann fragt man sich, und vor allen Dingen, es ist ja eine niedrige Bedingung, nicht? Also wer glaubt und sich taufen lässt, nicht wer also ein Leben lang die 10 Gebote einhält oder wer genügend spendet oder wer fromm genug ist, sondern wirklich nur wer glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, heißt das, und sich taufen lässt. Das sind die Bedingungen für die Rettung. Und der zweite Satz ist dann eben sozusagen die Verschärfung. Es geht hierbei nicht um eine Kleinigkeit, sondern es geht um die Frage des ewigen Lebens. Und was ich immer in dieser Schärfe dieses Satzes eigentlich dann noch ganz schön finde, dass in dem zweiten, in dem drohenden Teil nicht steht, wer aber nicht glaubt und sich nicht taufen lässt, wird verdammt werden, sondern es steht nur, wer nicht glaubt. Also es geht wirklich letztlich dann um die Herzensentscheidung des Menschen, die Gott dann respektiert. Wenn du nicht glauben willst, wenn du dich nicht, dein Herz nicht an mich binden willst, Glauben heißt auf Lateinisch ja credere, das kommt von coordare, das Herz geben, dann respektiere ich das. Und an einer anderen Stelle im Neuen Testament heißt es dann auch nicht verdammt werden, sondern kann nicht gerettet werden. Das heißt, Gott respektiert die Freiheit des Menschen. Wir müssen hier von der Schärfe dieser Formulierung her berücksichtigen, dass dieses Kapitel des Markus-Evangeliums, also der zweite Teil des 16. Kapitels, auch gar nicht von Markus selbst stammt, sondern erst im 2. Jahrhundert angefügt worden ist. Und man spürt im frühen Christentum schon so eine gewisse Radikalisierung der Glaubenssitten, so der Gemeindedisziplin. Und das spielt, glaube ich, mit rein.
Ist das auch der Grund für diese ja drastischen Bilder, Austreiben von Dämonen, das Anfassen von Schlangen und das Trinken von Gift?
Das ist die gute Frage. Das kann bedeuten, dass die frühen Christen, und davon wird wirklich berichtet, die Erfahrung gemacht haben, dass wirklich solche Dinge geschehen, um das Evangelium auszubreiten, dass Gott Wunder geschehen lässt. Ich habe das vor, ich glaube, einem Jahr irgendwann von einem indischen Bischof mal gehört, von einer ganz jungen Diözese oder vielleicht einem Missionsgebiet im Norden Indiens, dass da die jungen Gemeinden solche Erfahrungen auch machen. Ich bin leider in der nachteilhaften Situation fast aller Zeitgenossen. Ich habe noch nie ein Wunder erlebt, von daher sind wir da immer skeptisch, wenn wir sowas lesen. Wir hören eben davon, dass in der Gründungszeit der Kirche so etwas geschieht und dass Gott auf diese Art und Weise die Beschleunigung des Evangeliums sozusagen, die Ausbreitung des Evangeliums beschleunigt hat, attraktiv gemacht hat. Wichtig ist, dass eigentlich in allen Erfahrungen dann eben diese Wunder nachlassen. Und das, was hier genannt wird, worum es da geht, ist ja, dass Menschen mit im Kontakt mit dem Evangelium zum Heil finden, von bösen Geistern befreit werden, feindliche Mächte, Schlangen überwinden, von Krankheiten befreit werden. Und dass dieses Heilen durch das Evangelium vielleicht mit spektakulären Wundern anfängt, um, ich sage jetzt mal, das Ganze etwas werbewirksam in die Welt zu setzen, aber dann eben von diesen äußeren Dingen zum Inneren kommt. Es geht ja um die Heilung der Seele, um einen heilsamen Kontakt mit dem Erlöser durch sein Wort.
Jetzt empfinden viele Menschen diese verbildlichte Himmelfahrt ja als fromme Erzählung. Wenn jetzt ihre Nichte Victoria sie heute an ihrer Kommunion an Christi Himmelfahrt fragen würde, was heißt das eigentlich? Was würden Sie denn sagen?
Dann würde ich dir die Geschichte erzählen, die ich in Chartres erlebt habe, in meiner Lieblingskathedrale. Da gibt es einen Weg, den die Pilger im Mittelalter und vielleicht noch darüber hinaus gegangen sind, wenn sie dorthin gepilgert sind, beziehungsweise auch wenn sie ihre Kranken dorthin gebracht haben. Die Kranken lagen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, 9 Tage lang in der nördlichen Krypta, das heißt in der dunkelsten Zone der Kathedrale, vor dem Muttergottesbild von Notre Dame de Souder, unserer lieben Frau unter der Erde, in der Krypta. Und man kommt dorthin, also in diesen Anfangspunkt der Pilgerfahrt, der Heilungsfahrt, durch das Bild am nördlichen Westportal der Himmelfahrt Christi. Das erste Bild, das Chartres dem Pilger bietet, ist die Himmelfahrt. Und das bedeutet, mit der Himmelfahrt Christi beginnt die Zeit des Glaubens. Bis dahin konnten die Jünger Jesus sehen, da mussten sie noch nicht glauben. Aber er entzog sich ihren Blicken, so heißt es ja auch heute. dann sahen sie ihn nicht mehr. Und in dem Augenblick, wo sie ihn nicht mehr sehen, ist die Frage, ist die Realität Jesu in meinem Inneren, im Heiligen Geist, wo wir die letzten Tage von gesprochen haben, ist das für mich wirklich eine Realität, in der ich stehe, aus der ich lebe? Oder wende ich mich sozusagen, nachdem ich Jesus aus den Augen meines Leibes verloren habe, wieder meinen weltlichen Geschäften zu und vergesse Gott? Also es beginnt das Glauben.
Das sagt Pfarrer Ulrich Terlinden, Pfarrer im Marienwallfahrtsort Keveler. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch für heute und wünsche Ihnen noch eine außerordentlich schöne Kommunionsfeier Ihrer Nichte Viktoria.
Das wünsche ich in aller Bescheidenheit mir auch und Ihnen und allen Hörern auch einen schönen Feiertag.
Danke, tschüss.
Ja, tschüss.